Der Tein Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen hier beim Tein Podcast. In dieser Folge möchten wir euch ein bisschen das Verhältnis zwischen der Open Source Software Tein und dem federführenden Unternehmen Metaways zeigen und auch näher beleuchten. Dazu habe ich zwei Gäste in der Leitung. Als erstes begrüße ich Cornelius Weiß, der ist Teamleiter Software Engineering bei Metaways und sozusagen Chefentwickler von Tein. Moin Conny.
Jo, hallihallo, grüße euch.
Und mein zweiter Gast ist Geschäftsführer bei Metaways, das ist Christian Baumann. Hallo Christian.
Hi ihr beiden, grüße euch.
Für Metaways ist als Unternehmen ist die Entwicklung von Tein ja so eine Art Spagat. Also zum einen arbeiten wir auch selber mit Tein und anderer Open Source Software und unterstützen auch entsprechend das Konzept Open Source. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch wirtschaftlich arbeiten und haben keine unendlichen Ressourcen. Christian, kann man mit freier Software tatsächlich Geld verdienen?
Das ist eine gute Frage. Die Frage stellen sich natürlich viele Anbieter von Open Source und ich muss ganz klar sagen, ja, das kann man und sicherlich in der heutigen Zeit auch etwas besser und einfacher, als es noch vor gut 5 bis 10 Jahren der Fall gewesen ist.
Conny, was meinst du? Wie gut funktioniert das mittlerweile mit Open Source tatsächlich auch Geld zu verdienen?
Ja, ich würde sagen, Open Source ist natürlich auch ein sehr dehnbarer Begriff und ich glaube, so unter dem Unterbegriff gibt es Unternehmen, die sogar sehr gut und viel Geld verdienen, vielleicht sogar ohne einen großen Unterschied zu einem traditionellen Nicht-Open Source-Ansatz. Und es gibt aber auch Unternehmen, die das auf eine Art und Weise machen, wo sie nicht so viel Geld verdienen. Wir mussten unseren Weg finden. Ich glaube, für Metaways war es ja schon nicht die Motivation zu sagen, wir wollen ein Projekt machen, mit dem wir Geld verdienen, sondern die Motivation war, wir wollen selbst eine gute Kollaborationssoftware haben, die auch gut läuft, wenn unser Betriebssystem nicht Windows heißt und wenn wir sonst viel mit Linux und Open Source unterwegs sind. Und ich glaube, eine Motivation damals war auch zu sagen, Mensch, wir nutzen so viel Open Source und freie Software für unser Kernbusiness. Und wir wollen auch gerne was zurückgeben in die Open-Source-Community. Da ist jedes Unternehmen ein bisschen anders, setzt sich andere Ziele. Aber ich glaube, die Unternehmen, die wirklich sagen, ja, wir wollen Geld verdienen mit Open-Source, die können auch gutes Geld damit verdienen. Man kann auch fair und moderat gut damit verdienen. Man kann es aber auch das so machen, dass man am Ende gar nichts damit verdient oder sogar pleite geht. Also ich glaube, all das ist möglich unter diesem großen Mantel Open-Source.
Ja, wir müssen uns einfach auch mal die Entwicklung anschauen im Bereich Open Source, wo halt Open Source überall eingesetzt wird, ne? Und das ist ja letztendlich heute nahezu fast überall. Ob das im Bereich IT-Infrastruktur Services ist, ob das im Bereich Application Development ist, ob das im Bereich DevOps ist, ob das im Bereich Blockchain ist. Also nahezu in jedem IT-Segment ist Open Source auch wirklich schon mittlerweile federführend im Einsatz und übersteigt den Anteil an proprietärer Software. Und von daher gehe ich davon aus, dass je nach Geschäftsmodell, das entsprechend aufgelegt wird, man mit Open Source wirklich durchaus Geld verdienen kann. Ob das dann auch immer für ein Unternehmen zutrifft, das sich im Bereich Open Source mit der Entwicklung eigener Open Source Software beschäftigt, das muss man natürlich immer ein bisschen differenziert betrachten. Und da bin ich auch bei dem Conny. Gibt es halt auch unterschiedlichste Beweggründe, warum man im Open-Source-Segment in der Softwareentwicklung unterwegs ist. Und man lässt natürlich auch andere Benefits greifen, außer immer den monetären Benefit, wenn es halt auch um eigene Prozesse geht, wenn es um die Digitalisierung im eigenen Unternehmen geht. Das ist ja letztendlich auch alles etwas, was zur Wertschöpfung beiträgt.
Metaways hat ja in den vergangenen Jahren auch einige, nennen wir es mal, Experimente gemacht, was die Monetarisierung betrifft. Das brachte dann auch durchaus mal Unruhe in die Community, die dann befürchtet hat, dass Tein zu so einem geschlossenen Laden wird. Conny, warum ist Tein Open Source und bleibt das auch so?
Ja, warum ist es Open Source? Ich glaube, habe ich ja eben schon mal versucht anzudeuten. Also Metaways ist einfach eine Company, die sehr viel mit Open Source macht, die sehr alternativ ist. Wir haben viele alternative Mitarbeiter. Ich sag mal, wenn man irgendwie frisch aus dem Informatikstudium kommt und sagt, ich möchte möglichst viel Geld verdienen und mit dem Anzug zur Arbeit gehen, dann bewirbt man sich nicht bei Metaways. Wenn man aber eine große Passion für Technik hat, wenn auch reich und berühmt werden nicht die erste Priorität ist, sondern zu sagen, Mensch, ich will ordentliche Arbeit machen, ich will in den Spiegel gucken, ich will was technisch Anspruchsvolles machen. So, dann ist man bei Metaverse ganz gut aufgehoben. Und das ist einfach, das war dann auch ganz natürlich für Metaverse zu sagen, uns geht es jetzt nicht darum, irgendwie irgendwas Ertragsmaximiertes zu machen, sondern wir wollen was Ordentliches machen, wir wollen was zurückgeben. So ist es dazu gekommen. Und von daher ist Tine Open Source, das liegt in der DNA und das wird auch so bleiben, das ist ganz klar. Ich glaube, wer heutzutage jetzt irgendwie den Shift macht und sagt, ich habe eine Open Source Software und ich gehe jetzt in Richtung Closed Source, das gibt's zwar, aber das ist einfach, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, es gab mal einen Artikel bei Heise, der hieß, die Hölle friert zu, Microsoft macht jetzt Open Source. Und ja, das beschreibt's, finde ich, so. Open Source ist Industriestandard und es gibt die viel spannenderen Fragen meiner Meinung nach sind irgendwie, wo wird es betrieben, wie wird es betrieben, was passiert mit meinen Daten, gerade auch mit den Verbindungsdaten und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind die spannenden Fragen für die Zukunft. Ich glaube, Open Source selbst, das wird einfach Standard.
Christian, wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, wir haben einiges an Experimenten hinter uns und jetzt zuletzt gab es dann den Umzug zu GitHub, um ganz ehrlich gesagt so ein bisschen eine Hürde auch zu schaffen und mehr technisches Volk anzusprechen. Ist das tatsächlich ein Weg, den du für gangbar hältst?
Ja, durchaus. Durchaus halte ich diesen Weg für gangbar. Und das Ergebnis, das du ja gerade beschreibst, ist ja sozusagen auch das Resultat einer Journey, die wir hinter uns haben. Ne? So wie es halt letztendlich bei vielen Open-Source-entwickelnden Unternehmen der Fall ist, haben wir jetzt ja auch über das letzte Jahrzehnt einfach unsere Erfahrung gesammelt und natürlich auch versucht, unsere Wege zu finden, um das Projekt aufrechtzuerhalten. Und aufrechtzuerhalten muss nicht zwingend immer heißen, dass ein Projekt sich entsprechend trägt. Ist natürlich immer schön, wenn das der Fall ist. Aber so ein Projekt muss halt auch weiter finanzierbar bleiben. Und da haben wir ja in unserer Journey, genauso wie viele andere Unternehmen im Open-Source-Bereich ja auch, einfach auch unsere Erfahrung gemacht. Sicherlich noch deutlich community-freundlicher, möchte ich an dieser Stelle einfach auch mal so behaupten, als das andere Unternehmen getan haben, weil wir beispielsweise die Schere in der Funktion, das heißt im funktionalen Unterschied zwischen der Community-Version und einer Bezahlt-Version, nämlich die Business-Version bei uns, die halt über Support verfügt, nicht so weit aufgemacht haben. Also Stand heute ist es letztendlich ja sogar immer noch so, dass die funktionalen Unterschiede nur minimal sind. Ich natürlich andere Vorteile wie die Möglichkeit habe, auch entsprechende Add-ons noch mit in den Betrieb zu nehmen. Aber dadurch, dass wir funktional versucht haben, immer möglichst pari zu bleiben, glaube ich schon, haben wir es anders gemacht als viele andere, die halt wirklich auch in der Funktion sehr intensiv zwischen Community und Business Open Source an dieser Stelle unterschieden haben. Und das haben wir halt nicht. Und nichtdestotrotz ist es natürlich auch so, dass wir schauen müssen, dass sich halt auch Unternehmen für eine Business-Version entscheiden, wenn sie auch einen stabilen Betrieb wünschen. Und wir haben halt auch in der Vergangenheit es immer wieder erfahren, dass sich Kunden daran versuchen, sozusagen auch mit dem Technik-Stack Tine anzueignen, mit Tine arbeiten zu wollen, hat sie immer wieder vor große Herausforderungen gestellt, weil es letztendlich eine Applikation ist, für die ich halt auch einen gewissen Stack im Linux-Bereich brauche, einen entsprechenden Webserver brauche. Und das war jetzt auch nicht unbedingt immer pro Kunde, so dass wir uns dafür entschieden haben, da einfach auch dafür zu sorgen, dass die Skills, die ich halt mitbringen muss, schon ein bisschen ausgefeilter sind, damit ich halt auch einen zufriedenstellenden Betrieb machen kann.
Conny, du kommst da tatsächlich eher so aus dieser Open-Source-Ecke. Wie schwer ist dir das gefallen, dass hier immer so ein bisschen die Schere zwischen Community Edition und Business Edition bei Tine so ein bisschen aufgegangen ist? Oder hast du das immer alles so mitgetragen und mit vorangetrieben?
Ach, großteilig habe ich es schon mitgetragen. Natürlich mussten wir sehr viel Erklärungsarbeit leisten. Ich glaube, dass wo es schon anfängt, ist dieses Wort Community. Das ist einfach auch ein Wort, unter dem kann man wahnsinnig viel verstehen. Und wir mussten das erstmal auch klar kriegen, wir haben schon irgendwann klar gekriegt, wer ist unsere Community, aber wir mussten klar kriegen, wen wollen wir denn eigentlich als Community? Und das, weiß nicht, ich habe ja eben schon mal ein bisschen erzählt, was Metaverse für eine Company ist, mit vielen Techies, mit auch alternativen Leuten dabei. Und ich würde mal sagen, es gibt viele Leute in der Open-Source-Szene, gerade die Macher in der Open-Source-Szene, da findet man viele von denen, ich sage jetzt mal ganz pathetisch, die eine gerechtere und friedlichere Welt wollen, die das irgendwie machen, weil sie aus inhaltlichen, politischen Ansichtsgründen, wie auch immer, also so in Richtung wirklich, ja, ist gut. Also ich glaube, es ist hoffentlich schon rübergekommen, ich will Christian nicht noch mehr herausfordern, und diese Leute in der Community, die sozusagen das wollen, die mit ihren technischen Möglichkeiten, ihrer technischen Begabung dafür sorgen wollen, dass wir irgendwie in einer guten und gerechten Welt aufwachen, die wollen wir als Community. Und ich hoffe und denke, dass wir auch das immer geschafft in unserer Schere geschafft haben, die zu attracten und zu sagen, ihr seid die, die wir wollen. Und wenn ihr mitmacht, freuen wir uns. Und dann gab es aber auch lange Zeit viele in der Community, einen Teil von Leute, die haben sich wahnsinnig darüber gefreut, dass sie Software geschenkt bekommen haben. Oder haben sogar mit Software, die wir erstellt haben, dann selbst mehr Geld verdient als wir, was irgendwie so dem Wort Gerechtigkeit irgendwie so echt überhaupt nicht gut steht oder was wir als sehr ungerecht empfanden. Und das war tatsächlich für mich auch eine Journey, das für mich klar zu kriegen und zu sagen, ich fühle mich wohl mit den coolen Techies, die mit ihren technischen Möglichkeiten einfach auch was in der Welt bewegen wollen, aber die Leute, denen es nur darum geht, andere auszunutzen, die sich nur darüber freuen, was umsonst zu haben, aber nicht viel zurückgeben wollen, das ist eine Community, auf die kann ich echt verzichten, die brauchen wir nicht. Und ich glaube, das war für mich eine Journey und das war auch für Tyne eine Journey, die wir einfach aber dann in den letzten Jahren gegangen sind. Und jetzt zur Zeit, ich fühle mich eigentlich pudelwohl. Ich glaube auch die jetzt da sind in der Community, die haben das verstanden, die verstehen auch, dass es für Tyne wichtig ist, dass es dem Projekt monetär gut geht. Das ist wichtig dafür, dass es weitergeht, dass es bei Metaverse Spaß macht, dass die Geschäftsführung nicht irgendwann sagt, sag mal, könnt ihr nicht besseres Geld woanders mitverdienen. Und von daher, ja, jetzt bin ich eigentlich gerade ganz zufrieden.
Zwischendurch gab es ja auch nochmal diesen Versuch mit dem Crowdfunding für einzelne Funktionen. Christian, war das ein Modell, das irgendwie tragfähig war oder war das tatsächlich eher, naja, sagen wir mal, ein Schuss in den Ofen?
Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich glaube, für ein tragfähiges Modell war das dann doch eher der von dir beschriebene Schuss in den Ofen. Als Testballon sicherlich recht zufriedenstellend. Also das liegt ja auch schon einige Jahre zurück, dass wir das einfach mal gestartet haben. Und haben da durchaus auch eine nennenswerte Akzeptanz erfahren, haben mit der Community dieses Crowdfunding letztendlich aufgesetzt, haben es entsprechend bedienen können, haben sozusagen auch daraus resultierend ja die im Crowdfunding berücksichtigten Funktionen auch umgesetzt. Aber das ist jetzt nicht so gewesen, dass uns die Community an der Stelle, und die wurde natürlich nun mal verstärkt angesprochen, da jetzt bis ins Letzte die Tür eingerannt hat und wir uns eigentlich vor Crowdfunding-Beiträgen nicht retten konnten und einfach auch da nochmal die Roadmap stark erweitern mussten, um halt sozusagen auch den Invest zu rechtfertigen. Das war jetzt nicht der Fall. Und ich glaube, das war einfach mal ein echt guter Versuch, der auch bei allen Beteiligten ganz gut angekommen ist. Ich habe aber auch schon damals eher so ein bisschen die Befürchtung gehegt, dass wenn man es halt versucht, mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu bedienen, dass der Effekt dann doch eher noch stark weiter abnimmt und wir nachher da hängen und ja, quasi irgendwie einer Community mitteilen müssen, hey, tut uns leid, hat nicht funktioniert, es gibt jetzt leider die gewünschte Funktion nicht. Und das ist ja auch nicht schön, das möchte man ja auch nicht.
Conny, wie war da so die Rückmeldung aus der Community? War man da zufrieden mit den Funktionen, die MetaWise dann eingebaut hat, oder wie lief das dann ab?
Ja, war gemischt, würde ich sagen. Also es gab welche, die haben es gefeiert, aber es war auch gleichzeitig, wir hatten einige Funktionen in dem technisch schwierigen Feld der Synchronisation mit Third-Party-Clients, wo man auch immer, da gab es auch welche, die hätten sich dann noch mehr gewünscht oder für die hat es dann vielleicht den einen oder anderen dann beim technischen Verständnis nicht dafür gereicht, zu verstehen, warum jetzt irgendwie die Welt nicht auf einmal bunt und schön ist, sondern warum Synchronisation immer noch ein schwieriges Thema ist. Also ich, ja, war gemischt, würde ich sagen. So, ja.
Jetzt so, unser Weg führt ja so ein bisschen dahin, dass wir Spezialversionen sehr viel bauen. Da ist zum Beispiel unsere Kirchensoftware Ecclesias zu nennen. Ist das jetzt wirklich die Zukunft von Open Source, dass man da mehr sich so spezialisiert und immer dann einen entsprechenden Sponsor quasi dahinter hat, Christian?
Nein, muss gar nicht. Also in diesem Falle ist es in der Tat halt so, dass wir hier über eine Branche sprechen, die klaren Bedarf angemeldet hat. Wir ein Projekt aufgelegt haben, ein Individualprojekt, wie wir es ja auch häufiger haben. Und dieses Individualprojekt hat ein etwas größeres Volumen mitgebracht und ist halt auch prädestiniert gewesen, eine ganze Branche zu bedienen. Und das macht es natürlich an dieser Stelle unfassbar spannend. Und ja, da würde ich das definitiv unterstreichen, da kann es Sinn machen. Ich möchte das aber jetzt nicht so pauschalisieren, sondern letztendlich bringt und birgt letztendlich auch jede Individualversion, die wir entwickeln, ja auch gewisse Chancen und fördert neue Funktionen, Features zutage, neue Applikationen für Time, die wir dann auch letztendlich wieder in einem gewissen Umfang der Community zur Verfügung stellen können. Also da entsteht natürlich auch aus so einer, in Anführungsstrichen, Branchensoftware wieder eine entsprechende Win-Situation, auch für die Community. Aber jetzt zu sagen, Branchensoftware ist das Nonplus, das möchte ich so nicht unterstreichen. Und letztendlich ist ja auch gerade das Thema Individualentwicklung ein wichtiger Bestandteil, wenn es halt auch bei Metaverse um Monetarisierung geht. Und wenn man dann halt wirklich auch das Glück hat, muss man ja auch dazu sagen, dass man eine Software entwickeln kann, die im Ansatz auch eine ganze Branche beflügeln kann, dann ist das natürlich umso schöner.
Conny, so zwischendurch kommt immer mal wieder die Frage auf, wenn wir schon so viel Individualentwicklung machen, wie viel fließt denn davon auch dann tatsächlich in den Standard ein?
Das ist projektspezifisch. Also wir versuchen natürlich immer so, dass alles, was wir am Core machen müssen, also wir wollen immer ein einfaches Leben haben und wir brauchen auch Individualversionen, die pflegbar sind. Das ist ja uns unser, wofür die Kunden bezahlen, dass wir ihre Individualversion am Leben halten, auch über viele Jahre. Deswegen machen wir alles, was wir sozusagen im Core an Änderungen brauchen. Das wird upstream eingebaut, das wird dann vielleicht hinter Parametern und Feature-Toggles nochmal gepackt, weil es nicht für alle interessant ist. Aber von daher, es gibt, glaube ich, kaum ein Individualprojekt, wo nicht auch ein paar Optionen mit in den Core einfließen. Und dann ist es unterschiedlich. Dann gibt es Kunden, die unterstützen das total und die haben ein Interesse daran, dass möglichst viel von dem, was wir machen, in den Standard einfließt. Und es gibt andere Kunden, denen ist es ganz suspekt. Die wollen sozusagen wirklich nur ihren Teil individuell haben und da auch ihren geschäftlichen Mehrwert draus ziehen und haben gar kein Interesse daran, dass Sachen upstream gehen. Und das ist dann sozusagen immer Vereinbarungssache. Aber Tanja, ich würde ganz gerne auch nochmal, wenn ich darf, was zu der Geschichte von Christian eben sagen. Also mit wie ist das eigentlich mit Monetarisierung und Branchensoftware und so weiter? Ich glaube, die Zukunft ist sicherlich der Betrieb von Software. Also ich glaube, Software erstellen und sich mit Software, die andere Leute runterladen und on-premise nutzen, das hat vielleicht in unserem Segment, das sehr datenschutzaffin ist, hat das noch eine gewisse Zukunft. Aber ich finde, es ist völlig absehbar, dass es in Zukunft einfach dahin geht, dass man Software betreibt, dass man gute Lösungen betreibt. Und ja, da braucht es einfach dieses Paket aus Software und Betrieb, Betriebssicherheit, Datenschutz, das gute Gefühl, am richtigen Platz mit seinen Daten zu sein. Ich glaube, das ist die Zukunft und dass es dann nebenbei auch noch Open Source ist. Das ist nett und gut und werden viele befürworten, ist aber, glaube ich, nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium, weil ich glaube, dieses On-Premise, was uns jetzt, wo wir jetzt viele Jahre einfach gut im Business waren, was auch die Monetarisierungsgeschichte schlechthin war mit unseren Business Editions, ja, da denke ich, das wird abnehmen. Und gleichzeitig, das will ich auch nochmal in den Raum stellen, ich glaube, dieses, wie wir es jetzt letztendlich gemacht haben, was dann auch dazu geführt hat, dass wir Teilen entsprechend monetarisieren konnten, dass es auch Spaß macht bei Metaverse, dass wir es langfristig weiter betreiben können oder konnten. Was jetzt den On-Premise-Bereich angeht, das ist ja das Geschäftsmodell, haben wir ja mehr oder weniger uns abgeguckt bei den Großen in der Branche. Allen voran, glaube ich, bei Red Hat, wie die das mit Fedora machen. Also ich glaube, das war dann auch, wir haben zwar eine ganz schöne Journey gehabt, ich glaube aber für Außenstehende und Leute, die viel Erfahrung im Open-Source-Bereich haben, die haben dann auch irgendwann gesagt, ah ja, jetzt ist Metaverse, jetzt sind die auch da angekommen, wo manch anderer Großer schon war, aber halt nicht Großer im Sinne von wir nutzen die Community aus, sondern Großer im Sinne von so wie halt Red Hat, Fedora, was wir halt wirklich ein sehr, sehr gutes Vorbild finden.
Christian, Conny hat jetzt gerade schon angesprochen, dass jetzt auch der Betrieb eben von Open-Source-Software oder von solchen großen Softwarepaketen die Zukunft ist. Von Tine gibt es jetzt tatsächlich auch das Ganze als Software-as-a-Service. Mach doch mal kurz Werbung. Warum ist unser Tine Software-as-a-Service so toll?
Warum ist er so toll? Er ist einfach so toll, weil ich letztendlich zu attraktiven Konditionen einen entsprechenden Betrieb sicherstellen kann als Kunde und mich nicht mit der Installation, mit der Wartung und mit den technischen Voraussetzungen beschäftigen muss, um Tine betreiben zu können. Und ich habe letztendlich einen Hosting-Partner, der auch gleichzeitig der Project-Owner von Tine ist. Das ist ja schon natürlich eine super Kombination im Software-as-a-Service und das Ganze halt auch noch entsprechend in Deutschland betrieben, in 27.001 zertifizierten Rechenzentren mit einem hohen Maß an Datenschutz. Ich glaube, die Kombination ist halt wirklich gut und eröffnet sozusagen auch den Unternehmen, auch gerne kleineren Unternehmen, die nicht so Linux-affin unterwegs sind, die Möglichkeit, Tine zu nutzen, Tine als Alternative zu den gegenwärtigen Groupware-Lösungen am Markt zu nutzen und sich nicht quasi an den Herausforderungen, wie betreibe ich einen Webserver, verbeißen müssen.
Ja, und das ist ja, Christian, es ist ja quasi mittlerweile viel mehr als wie betreibe ich einen Webserver. So ist es angefangen. Ich sage immer, wenn wir ein paar Feierabendbier-Intos haben, dann sage ich immer, das ist ja mittlerweile so komplex zu betreiben. Wir sind ja froh, dass wir es selbst hinbekommen, weil es einfach, ja, ich sage mal Stichwörter, wir haben den Preview-Service als Microservice drin, wir haben Only-Office-Integration drin, wir haben Matrix-Chat-Integration drin, es gibt den Broadcast-Hub, es gibt Volltext-Suche, Antivirus und so weiter. Das sind so viele Sachen. Das heißt, wenn ich jetzt heute irgendwie hingehe und nur einen Webserver betreibe und dann mir die Software runterlade auf irgendeinen Standard-Webspace, dann fehlt mir über die Hälfte des Funktionsumfangs von Tine. Und wenn ich das alles einrichte und hinkriegen will, was ich, versionierbares Dateisystem und so weiter, das ist halt komplex. Und ich glaube, das ist auch Software wird immer umfangreicher, immer komplexer und allein der Betrieb, das stellt halt so. Der Admin, der das alles hinkriegen wollte, der muss schon sehr, sehr gut sein und der muss viel Zeit dafür haben und das ist dann für die Nutzer auch nicht mehr uneingeschränkt wirtschaftlich, das selbst zu machen, sondern das einfach den Experten zu überlassen. So, und wie schon gesagt, auch uns, also uns fällt es ja teilweise schon selbst, wir müssen schon wach sein, um das selbst alles in einer guten Art und Weise sicher zu betreiben. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum es einfach wirtschaftlich und richtig ist. Und dann geht es ja weiter in den Betrieb, also sozusagen nicht nur die Software technisch zu betreiben, sondern die auch inhaltlich zu betreiben. Was ist ich? Irgendwer hat einen Fehler gemacht, ich brauche einen Time-in-Point-Restore oder sowas. So, das geht natürlich alles. Sich das selbst rauszugoogeln, wie das geht, ist natürlich auch echt aufwendig. Und dann mache ich am Ende noch einen Fehler. Und einfach bei Metaverse, beim Support zu sagen, ey, könnt ihr mal bitte die Daten von User XY vom Vortag wiederherstellen. So, das ist halt im Zweifel auch viel, viel wirtschaftlicher, als es zu versuchen, das alles selbst hinzukriegen.
Ich habe jetzt heute schon eine Menge gelernt über Open Source und den Umfang, den Tine ja auch mittlerweile so annimmt. Conny, gib unseren Hörern doch nochmal ein kleines Goodie mit. Woran entwickelt ihr gerade? Was ist so der neue heiße Scheiß in Tine?
Ja, es kommt ja jetzt bald die neue Version raus, immer im November. Eine Sache, die längst überfällig war, die jetzt mit rauskommt, was bei uns Broadcast Hub heißt. Das heißt, dass ich wirklich live sehe, wenn sich irgendwas tut. Das ist gerade für die Online-Dokumentenbearbeitung, dass ich im Dateimanager sofort sehen kann, welche Personen sind gerade in welchem Dokument drin. Und ich sehe das wirklich in der Sekunde, wo jemand in ein Dokument reingeht, kann ich das sehen. Und in der Sekunde, wo er das Dokument verlässt, kann ich es auch sofort im Dateimanager sehen. Und das ist in einer Art und Weise gemacht, dass es jetzt wirklich nochmal auch in alle Bereiche sich reinschlägt. Das ist ganz cool. Wir sind jetzt nicht die Ersten, die das machen, aber wir machen es natürlich in einer sehr großen, sehr komplexen Software, in einer komplexen Umgebung. Genau, von daher ist jetzt gerade eigentlich die Phase der Stabilisierung, was eine große Fortschritt und Veränderung ist für unsere Community und Kunden, ist, dass wir jetzt Docker-Distributionen machen, dass wir versuchen, diesen komplexen Stack noch einigermaßen beherrschbar zu machen, dadurch, dass wir Docker-Files und Docker-Compose-Sachen und Images rausgeben und dass jetzt einfach die klassische Distribution hinten ansteht. Aber ich glaube, das wird die da technisch drin sind, die verstehen das und freuen sich auch darauf, dass es ein bisschen leichter wieder wird, Teilen zu betreiben. Derzeit sind wir in der Entwicklung von der Dienstplanung, die gab es bis jetzt nur in einer Individualversion, und der Kunde ist aber sehr daran interessiert, dass die Upstream geht, dass also quer durch alle Branchen man damit Diensteinsatzplanung machen kann. Das ist, glaube ich, eine hochspannende Sache. Ich bin mir leider nicht ganz sicher, ob sie noch ins November-Release schafft. Ja, Zeiterfassung, ich glaube, da gab es ja gerade ein interessantes Urteil, sollte man sich auf jeden Fall angucken, ist hochinteressant mit unseren Terminals, und da ist so viel passiert jetzt in dem Release. Genau, das sind so die Sachen, die jetzt gerade bei mir im Kopf rumschwirren. Aber würdest du irgendeinen anderen Entwickler fragen? Ich müsste in die Release Notes gucken. Wir sind mit 6 oder 7 Leuten in Vollzeit an Teilen dran. Da passiert so viel. Genau, da kann man schon einen kleinen Podcast mitfüllen, wenn man das alles aufzählen wollte, was jetzt in die neue Version neu reinkommt.
Da kann ich auch schon mal die Hörer beruhigen. Zum neuen Release machen wir natürlich auch eine Podcast-Folge. Und wir werden auch in den kommenden Folgen auch mal einzelne, Module sozusagen vorstellen, eben die bereits erwähnte Zeiterfassung zum Beispiel. Die wollen wir euch demnächst noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Damit sind wir dann auch am Ende dieser Episode des Time-Podcasts angelangt. Die nächste Folge wird es dann voraussichtlich am 26. Oktober geben. Das ist wieder der 4. Mittwoch des Monats. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung bei eurem bevorzugten Podcast-Portal da und gebt uns Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Jo, von mir aus. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.